Liebe Zuhörer hier im Saal in Regina Pazis und zu Hause, ich grüße auch besonders alle Kranken, die zu Hause jetzt diese Vorträge mithören, auch mit diesem Vertrauen darauf, dass der Herr auch nicht nur in der Kirche sein Opfer bringt, sondern auch durch die Kranken, die jetzt ihre Krankheit dem Herrn schenken, dass er auch bei ihnen ist. Und wir sie mit in die heilige Messe nehmen, so ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir haben ja heute Morgen uns gefragt lassen, wie bereite ich mich auf die heilige Messe vor? Und ich weiß nicht, zu welchen Ergebnissen Sie jetzt gekommen sind, was man da alles an Bereitung haben darf. Das erste Wichtige ist, glaube ich, dass wir die Messe nicht als einen singulären, einzigartigen Teil unseres Tages oder unserer Woche verstehen, sondern dass wir sagen können, dass von der Messe heraus, wenn wir sagen, das ist Höhepunkt und Quelle des geistlichen Lebens, dann müssen wir sagen, dass die ganze Woche eigentlich hin auf diese Sonntagsmesse sich ausrichten soll. Und dann aus der Sonntagsmesse heraus quasi die ganze Woche gespeist ist, dass wir da das, was wir im liturgischen Bereich erlebt haben und mitgefeiert haben, das in den Alltag umsetzen können. Das ist also immer diese Hin- und Herbewegung, könnten wir sagen, von dem Ausgesandten und den Alltag dadurch in die Wandlung hineinführen und das, was wir im Alltag erlebt haben, mit in die Wandlung zu bringen. So können wir also sagen, die heilige Messe am Sonntag oder die tägliche heilige Messe ist nicht das eine und das Leben das andere, sondern letztendlich soll eigentlich beides immer mehr eins werden. Wir haben ja dieses Wort vom heiligen Benedikt, ora et labora, und da ist es so, dass auch der heilige Benedikt nicht versteht, du musst 8 Stunden arbeiten und dann 8 Stunden beten und 8 Stunden schlafen, sondern dass dieses immer mehr zu einer Handlung wird. Und ich denke, dass das für uns ganz wichtig ist, dass die Messe, das Gebet, nicht etwas vom Alltag her Fremdes ist, sondern zum einen organisch dazugehörendes, aber eben auch das eine das andere speist und das eine vom anderen lebt. Ja. So dass unser Alltag eben auch Gottesdienst wird, ja, und unser Gottesdienst den Alltag durchdringt. Die Gefahr ist dabei, dass wir denken, dass der Gottesdienst alltäglich werden soll. Dass Gottesdienst, wie ich in einer Kirche in meiner frühen Studienzeit, die war aus Beton, Sichtbeton, und der Boden war Straßenpflaster. Und der Architekt wollte damit ausdrücken, dass Gott so großartig ist, dass wir ihn gar nicht darstellen können und dass er eben auch in diesem Alltäglichen da ist. Aber das war so öde, dass der Herr eigentlich nicht wirklich erfahrbar durch die visuellen und taktilen und sonstigen Einflüsse war, sondern das war bis dahingehend, dass in der Firmung jemand während der Firmung dann seine Zigarettenpackung ausgepackt hat und eine Zigarette sich angezündet hat, was ich in dieser Kirche gut verstehen kann. Das hätte ich jetzt in einem Münster oder in einer Barockkirche, wäre wahrscheinlich gar niemand auf diese Idee gekommen, das zu tun, wie auch in einem Theater, das im Normalfall niemand tut. Aber in einem Straßencafé kann man eben rauchen. Und so ist natürlich diese Spannung, auch das Heilige zu pflegen und gleichzeitig aber es auch nicht so zu überhöhen, dass es so weit weg ist, dass wir es eben gar nicht mehr im Alltag haben. Ich möchte aus der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils immer wieder einige Sätze auch verwenden in diesen Tagen. Und da heißt es zum Beispiel, obwohl die heilige Liturgie vor allem Anbetung der göttlichen Majestät ist, birgt sie doch auch viel Belehrung für das gläubige Volk in sich. Die heilige Liturgie ist also vor allem Anbetung der göttlichen Majestät. Da wird weder der Pfarrer angebetet, noch die Pastoralreferentin, noch die Gemeinde, sondern es wird die göttliche Majestät, Gott Vater im Himmel, angebetet und verherrlicht. Das muss das Ziel sämtlicher Vorbereitung auch für alle Liturgiekreise sein. Dass wir nicht so sehr schauen, wie machen wir es, dass es uns Spaß macht, sondern wie sehr gestalten wir Gottesdienst, dass es zur Ehre und zur Anbetung Gottes sein kann. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Wir werden noch schauen, dass wir eben das Liturgie nicht etwas privat innerweltliches ist, sondern die Einladung, teilzuhaben an der göttlichen Liturgie und das für uns verständlich zu machen. Dann heißt es weiter in dieser Konstitution: Denn in der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk, in ihr verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft. Die Liturgie ist also der Ort, wo wir sagen können, ich erlebe, so wie der Mose, dass Gott zu mir spricht. Wir werden es, wenn wir das Evangelium das anschauen, noch deutlicher erkennen. Wir stehen auf, weil wir diese Erhabenheit des Wortes Gottes, die Ehre erweisen und gleichsam wie der Mose oder wie Elia auch in der Höhle stand, den Schleier über den Kopf zog und wusste, jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Drum im feierlichen Hochamt sind auch die Ministranten mit dem Leuchter, Christus, das Licht der Welt, mit dem Weihrauch, dieses Wort soll zur Ehre Gottes verkündet werden. Hier ist göttliche Majestät gegenwärtig. Ja? Also da sich bewusst zu machen, jetzt spricht Gott zu mir. Wir könnten also sagen, was machst du heute Abend? Ich gehe Gott anhören. So ein großes Anliegen auch des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass in der Heiligen Messe mehr biblischer Text verkündet wird, sodass derjenige, der jeden Tag in die Heilige Messe geht, innerhalb von 3 Jahren fast die ganze Heilige Schrift hört. Wenn am Sonntag Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils gefeiert wird und 3 Lesungen verkündet werden, wenn Sie vorkonziliar sind, hören Sie immer nur eine Lesung und ein Evangelium. Das ist in den meisten deutschen Gemeinden so. Die sind in weiten Teilen in dieser Hinsicht vorkonziliar. Das dürfen Sie denen nicht sagen, weil die sind völlig entsetzt darüber. Aber es ist so, das Konzil hat den Altar des Wortes vielfältiger gedeckt, um somit das Wort Gottes in die Herzen der Menschen zu bringen. Also Gott spricht noch immer, in der Liturgie verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft. Und dann möchte ich eben noch einen weiteren Satz auch aus dem Paragraph 33 der Liturgiekonstitution vorlesen. Überdies werden die Gebete, die der Priester in der Rolle Christi an der Spitze der Gemeinde stehend an Gott richtet, im Namen des ganzen heiligen Volkes und aller Umstehenden gesprochen. Ich denke, dass es für uns nochmal ganz bewusst und wichtig ist zu erkennen, dass der Priester in der Rolle Christi an der Spitze der Gemeinde steht. Das ist aber nicht eine Rolle, wie Schimanski den Kommissar spielt. Gott hab ihn selig, muss man jetzt, glaube ich, sagen. Sondern es ist, dass durch die heilige Weihe Christus durch den Priester jetzt konkret handelnd ist. Daher ist der Liturge, der sowohl das Haupt der Kirche darstellt, nämlich Christus, immer der Priester. Und wir hören, dass er an der Spitze der Gemeinde stehend die Anliegen der Gemeinde, das Gebet der Gemeinde vor den Herrn trägt. Ich empfehle Ihnen ein Buch, wo Sie Liturgie in bester Weise verstehen. Das ist das Buch von Josef Kardinal Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Da beschreibt Ratzinger diese Situation des Mose. Der ist also mit seinem Volk unten im Tal und dann wird der Mose vom Volk ausgespuckt, so sage ich jetzt mal, und der muss diesen Berg hochgehen zu Gott hin. Das sind auch die Stufen, die es in der Kirche gibt. Er schreitet zum Berg Gottes hinauf, um die Anliegen des Volkes eingesammelt mitzubringen. Er hört das, was Gott ihm sagt, und dreht sich wieder rum und geht wieder den Berg hinunter, um es dem Volk zu verkünden, und sammelt dort wieder die Bitten und Fürbitten ein und trägt es wieder auf den Berg. Ja. Das ist dieses Wechselspiel von Gemeinde und so. Daher ist in der Heiligen Liturgie immer der Priester die Vergegenwärtigung Christi. So wie in der Heiligen Eucharistie Christus gegenwärtig ist, so ist auch im sakramentalen Handeln des Priesters Christus gegenwärtig. Deswegen ist auch der Priester so notwendig, wenn wir es auch in der heutigen Zeit komischerweise zum Teil gar nicht so mehr verstehen, weil wir es hauptsächlich als Funktion verstehen. Jemand, der halt einen Kelch rauf und runter hält und irgendwelche Worte aus dem Buch vorliest, das kann jeder. Das ist in der Tat so. Aber es kann eben nur derjenige, der geweiht ist, dieser sogenannte Alter Christus sein, indem Christus diesen erwählt und auserwählt, damit er durch ihn in dieser Gemeinde gegenwärtig ist. Deswegen steht die Gemeinde auch auf, wenn der Priester einzieht. Die Gemeinde steht nicht auf wegen dem Herrn Pfarrer so und so, sondern sie steht auf, weil jetzt der Priester Christus im Priester einzieht. Da erleben wir Palmsonntag ganz konkret, ja, der Einzug. Und das ist bei uns hier im Regina Pazis eben auch schön, weil wir wirklich von hinten durch die Gemeinde einziehen und somit es auch klar ist, wie der heilige Augustinus es sagt, mit euch Christ, komm aus dem gleichen Haag, sage ich jetzt mal, für euch Bischof. Und so zieht der Priester aus der Gemeinde heraus, der ist nicht besser oder schöner oder sonst irgendwas, sondern er zieht aus der Gemeinde heraus, um dann für die Gemeinde Christus zu vergegenwärtigen. Und dann heißt es, im Namen des ganzen heiligen Volkes bringt er die Gebete dar. Das heißt, auch die heilige Messe bringt nicht nur die Gebete derer dar, die in der heiligen Messe gegenwärtig sind, sondern für alle Menschen. Wir haben heute Morgen im Vortrag gehört, zum Heil für die ganze Welt. Und so ist jede heilige Messe auch zum Dienst für die ganze Schöpfung, stellvertretend auch für die ganze Schöpfung wird dieses Messopfer dargebracht. Und drum ist eben auch von Johannes Paul nochmal sehr stark dieser Wunsch an die Priester herangetragen worden, auch selbst wenn ihr alleine wäret, es ist besser alleine die heilige Messe zu feiern als gar nicht. Ja. Weil es für ihn eben klar war, es ist nicht in erster Linie Gemeindefeier, Versammlung, sondern es ist in erster Linie Heilsdienst an der Schöpfung. Noch zwei letzte Sätze. Die sichtbaren Zeichen endlich, welche die heilige Liturgie gebraucht, um die unsichtbaren göttlichen Dinge zu bezeichnen, sind von Christus und der Kirche ausgewählt. Daher wird nicht bloß beim Lesen dessen, was zu unserer Bekehrung geschrieben ist, sondern auch wenn die Kirche betet, singt oder handelt, der Glaube der Teilnehmer genährt und ihr Herz zu Gott hin erweckt, auf das sie ihm geistlichen Dienst leisten und seine Gnade reichlicher empfangen. Also das sind drei Sachen wichtig. Das sind sichtbare Zeichen, die eine unsichtbare göttliche Gnade bezeichnen und wie die Sakramente auch benannt werden, sichtbare Zeichen, die eine unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigen, ja, ins Werk setzen. Das bedeutet also zum Beispiel, dieser Priester, der ja nun nicht jetzt besonders göttlich oder sonst wie meistens daherkommt, der vergegenwärtigt aber Christus, wahrer Gott und wahrer Sohn. Das Brot wird gewandelt zum heiligen Leib und so weiter. Das Ziel dessen ist, dass das Herz zu Gott hin erweckt werde und die Teilnehmer genährt werden. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt sich überlegen, ich bin im Liturgieausschuss und darf am Sonntag helfen, den Gottesdienst vorzubereiten oder so, dann müsste eigentlich als erstes die Frage sein, was machen wir, dass das Herz der Menschen zu Gott hingewandt wird. Das ist das Ziel der Liturgie, so wie es in diesem Abschnitt, wir werden noch einige hören in den nächsten Tagen, beschrieben steht, dass die ganze Bewegung auch der Gemeinde hin zum Herrn geht, um dann aus dieser Gnade heraus gestärkt diesen Herrn in die Welt zu tragen. Fällt mir eine schöne Geschichte ein vom, ich glaube, Philipp Neri würde ich sie zutrauen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der heilige Philipp Neri hat eine Dame gehabt, die kam immer zur Kommunion und ist dann direkt nach der Kommunion aus der Kirche raus nach Hause. Und das fand er, dass das nicht richtig ist, sondern man muss ja erst Danksagung halten, verweilen und dem Herrn die Ehre erweisen. Und daraufhin hat er Ministranten beauftragt, wenn also die Dame jetzt kommt, dann sollen sie die Leuchter schnappen und rechts und links mit der Dame aus der Kirche hinauslaufen und mit ihr durch die Stadt gehen. Tatsächlich kommt diese Dame, die Ministranten schnappen also die Leuchter und gehen mit ihr dann in die Stadt hinein und sie ist also ganz aufgeregt, was macht ihr denn hier und so. Und dann haben die Ministranten gesagt, ja, Philipp Neri oder der Heilige, der es dann tatsächlich war, hat uns gesagt, wir sollen Christus begleiten. Und da merken wir, dass wir plötzlich zu lebendigen Monstranzen werden, wenn wir die heilige Kommunion empfangen. Und da merken wir auch, dass wenn wir dann Christus in diese Welt tragen, wir zum einen auch ein unsichtbares Zeichen für die Welt sind. Hier ist jemand, der christliche Hoffnung in die Welt trägt, der Christus in die Welt trägt, der die Welt verändert. Und gleichzeitig werden wir natürlich auch befragt, ja, wenn du doch immer in die Kirche gehst, warum handelst du dann nicht anders? Ja, das klassische Wort von vielen Jugendlichen, jetzt springt ihr immer in die Kirche, aber für uns ist sie nie da. Ja, und da merken wir, da läuft auch was falsch, das kann es auch nicht sein. Ja, sondern es muss so sein, dass wir durch diese heilige Messe genährt und verändert werden, damit unser Alltagsleben ein Zeichen auf Gott hin wird. Ein Christ ist immer ein Wegweiser auf Christus hin, sonst ist er kein richtiger Christ. Ja, und da müssen wir bei all unserem Handeln der Kirche immer schauen, ist dieses Handeln darauf ausgerichtet, dass es auf Christus hingerichtet wird oder auf wen soll all mein Handeln geschehen? Ja. Da muss nicht immer Christus lauthals hinausgerufen werden, es muss nicht immer auf der Fahne stehen, aber letztendlich muss der Flüchtling, der hierher kommt und dich sieht, an dir merken, dass es gut ist, Christ zu sein. Ja? Sonst sind wir traurige Christen oder eben Christen, die für sich selber Christus das schön und gemütlich finden, aber Christ ist man immer auch für andere. Das ist das, was Papst Franziskus ja die ganzen letzten Jahre immer wieder uns zuruft, dass jeder Christ ausgesandt ist, Christus zu verkünden. Man kann nicht sagen, es müssen die Missionare tun oder der Pfarrer oder die Hauptberufamtlichen, sondern jeder Getaufte ist ein Zeuge Jesu Christi. Meine Mutter war ja evangelisch und ist nur einmal im Jahr mit uns in die Kirche gegangen. Und wenn mein Vater und seine drei Söhne nach Hause kamen am Sonntag und wir dann zusammen in der Familie einen kleinen Frühschoppen hielten, haben wir dann, je älter wir wurden, natürlich dann über den Pfarrer, über die Predigt und was der und jener und was der gesagt hat, und die hat auch was angehabt. Und meine Mutter war dann ganz erbost und sagt, wenn ihr nur in die Kirche geht, um danach über andere zu schimpfen, dann ist es nicht sinnvoll, dass ihr in die Kirche geht. Und wie recht sie auch hatte. Ja, das, und das müssen wir uns auch überlegen, zu, diese Frage, was nehme ich eigentlich mit aus der Heiligen Messe, um es für andere nutzbar zu machen? Welchen Satz, welches Wort, welches, was ich selber für mich sage, das ist jetzt etwas, worüber ich in dieser Woche nachdenke, um, das heißt ja nicht gleich, dass ich daraus moralisches Handeln entwickeln soll, aber zu sagen, ich nehme mir einen Satz, ein Wort mit, um über den nachzudenken, wie der in meinem Leben integriert werden soll, was das für mich bedeuten soll. Also Sie sehen, wir sind schon in ganz vieler unterschiedlicher Weise da dran, uns in Kreisen quasi um die Messe zu bewegen. Aber die Messe ist etwas, die uns in der Tat bewegen soll. Es gibt einen Wiener Theologen, den ich in seiner spirituellen Tiefe eigentlich immer ganz positiv erlebt habe, in seinen Statistiken und soziologischen Dingen jetzt weniger schätze, der sagt, wir müssen an die Kirche, an die Kirchentüre eigentlich schreiben bei der Messe, Achtung Gottes Gefahr. Achtung Gottes Gefahr. Denn in der Heiligen Messe soll ja tatsächlich etwas mit uns geschehen. Und darum habe ich heute Morgen gesagt, überlegt einmal, wie bereitet ihr euch vor, dass etwas in der Heiligen Messe geschehen kann. Ich erlebe es ja, je nachdem, wo die Kirche steht, dass manche Menschen, sage ich mal, eine Minute vor Messbeginn mit dem Auto heranbrausen, sich ärgern, keinen Parkplatz zu kriegen, dann noch zweimal um die Kirche brausen, hier noch die letzten drei alten Damen, die sich in die Kirche schleppen, überfahren, vor Wut, weil man vorher sich noch am Frühstückstisch gezankt hat und man dann hetzend, nachdem der Pfarrer schon eingezogen ist, in die Kirche springt und sich da hinsitzt und eigentlich noch in Rage ist. Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet und überzogen, aber es ist nicht selten so. Und ich will gar nicht sagen, dass es früher alles besser war, aber wenn man sich vorstellt, dass viele Menschen früher rosenkranzbetend in die Kirche gelaufen sind oder in der Kirche vor der Messe den Rosenkranz gebetet haben, dann ist es allein psychologisch so, dass man ja nachgewiesen hat, dass man eigentlich an einem Ort erst wirklich angekommen ist, wenn man ungefähr über 20 Minuten an diesem Ort ist. Ja. Das ist in der durchschnittlichen Werktagsmesse schon fast hinter der Kommunion. Ja. Auch diese Frage, wie ist mein Verhalten, dass ich wirklich bereit bin, dem Herrn zu begegnen, ihm die Ehre zu erweisen und auch die Möglichkeit ihm gebe, dass er in mir wirken kann. Sie erleben es ja auch manchmal, wenn Sie Kranke oder Alte besuchen, wenn Sie da nur ein paar Minuten reinspringen und sagen, hallo, ich wollte mal schnell guten Tag sagen und gehe gleich wieder so und wieder wups, wieder draußen sind, dann ist es für viele so, als ob gar niemand da gewesen wäre, weil es ist gar nicht mehr handhabbar. Der ist schon wieder draußen, bevor er eigentlich da ist, ja. Und so geht es uns ja auch manchmal. Ich möchte mit Ihnen jetzt anhand der Texte der Heiligen Messe einfach einige Schritte gehen. Wir haben ja gesagt, der Priester vergegenwärtigt Christus in der Liturgie. Wir haben gesagt, dass Christus einzieht in diese Liturgie. Und wir haben gesagt, dass wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dass auch in der Gemeinde Christus vergegenwärtig ist, auch im Gebet und im Gesang. Und drum wird ja im Hochamt, wenn das Weihrauch benutzt wird, nicht nur der Altar und der Priester inzensiert, sondern auch die einzelnen Gläubigen, die dort sind als Getaufte, die dürfen da diese Erfahrung machen. Da ist Gott, der in mir geehrt wird. Das ist also bei der Gabenbereitung, kommen wir noch dazu, auch dieses Zeichen. Christus ist also in vielfältiger Weise gegenwärtig. Aber als erstes sagen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir versammeln uns also in dem dreifaltigen Gottesnamen, in seinem Namen. Wir tun seinen Dienst, wir tun seinen Auftrag. Es ist seine Liturgie, es ist sein Gottesdienst. Der gehört nicht der Seelsorgeeinheit oder dem Pfarreienverband oder dem Liturgieausschuss oder wem auch immer. In keinem von diesen Namen treffen wir uns, sondern wir treffen uns im Namen des dreifaltigen Gottes. Das ist ganz entscheidend wichtig, denn dadurch merken wir, wir treten hinzu zu einem Geschehen, das bereits existiert bzw. dauerhaft geschieht. Wir machen nicht etwas Neues. Wenn wir Liturgie feiern, dann ist das jetzt nicht eine andere Messe als die gestern oder vorgestern, sondern wenn wir Liturgie feiern und speziell die Heilige Messe, dann ist es immer etwas Einmaliges. Wir können also sagen, ich habe jetzt im Herbst mein 25-jähriges Priesterjubiläum. Und wenn ich das mal 365 Tage hochrechne, kann ich nicht sagen, ich habe so und so viel 1000 Messen gefeiert. Sondern eigentlich würden wir sagen, der feiert eine Messe. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ihr guckt zwar auch, ja. Es ist so, dass es nicht ein Theaterstück ist, das mehrmals aufgeführt wird. Ich glaube, in London gibt es immer noch dieses Theaterstück Mousetrap, das schon aufgeführt wurde, als ich noch als Schüler in London war. Das ist so ein Knüller. Ich weiß nicht, wie viel tausend Mal das schon gespielt worden ist. Aber die Heilige Messe, die wird nicht tausendmal neu gefeiert, sondern letztendlich ist die Heilige Messe das einmalige Geschehen, das Erlösungswerk Jesu. Und an dem dürfen wir teilnehmen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir hineingenommen sind in die himmlische Liturgie. Die orthodoxe Kirche nennt ja auch ihre Liturgie und hat auch von den Zeremonien her das sehr schön auch beibehalten. Nennt ja die Liturgie, die heilige Liturgie nach Johannes Chrysostomus zum Beispiel. Die himmlische, nicht die himmlische Liturgie nach Johannes Chrysostomus zum Beispiel. Und das ist der zweite Aspekt, dass wir das, was wir in der Offenbarung des Johannes erlebt haben und lesen, dass da die Liturgie ist, dass die Engel und die Heiligen Gott die Ehre erweisen. Da dürfen wir mit hineingenommen werden. Da öffnet sich während der Präfation spätestens die Türe und wir linsen so ein bisschen durch Schlüsselloch vielleicht in die himmlische Liturgie hinein und dürfen da mitmachen. Ja. Also es ist nicht meine Liturgie, wie manche Pfarrer sagen, ich lasse doch meine Liturgie nicht von irgendjemand durcheinander bringen. Es ist nicht seine. Das ist weder das Pfarrers Liturgie noch das der Gemeinde ihre Liturgie, sondern wir dürfen teilhaben an der göttlichen Liturgie. Ja. Und die andere Bewegung ist dieses, dass wir das Heilswirken Jesu Christi durch in seinem Leben auf Erden jetzt miterleben. Jetzt geschieht es. Und deswegen Beginnen wir diesen Gottesdienst auch in seinem Namen, ja, im dreifaltigen Gott. Und dann heißt es, der Herr sei mit euch. Im lateinischen Original heißt es eigentlich, der Herr ist mit euch. Aber weil wir das im Deutschen relativ schlecht sagen können, weil dann die Hälfte der Leute denkt, der kommt jetzt zum Essen mit uns und isst mit uns, also Mangiare, es gibt jetzt was zu futtern. Nein, sondern wir wissen, wenn der Priester sagt, der Herr sei mit euch, ja, das sagt er ja viermal in der Heiligen Messe, wenn ich mich nicht verzähle, oder? Viermal ist es, glaube ich, sagt der Herr, der Priester, der Herr sei mit euch. Ja. Immer wieder in unterschiedlichen Aspekten. Und ich glaube, schon alleine das würde genügen, ein ganzes Leben lang darüber nachzudenken, was bedeutet es, dass der Herr mit mir ist. Denn wenn wir diesen Satz ernst nehmen, kämen wir nie auf die Idee, zu sagen, jetzt bin ich alleine. Wo ist Gott? Sondern dann dürfen wir immer wissen, Gott ist mit mir. Ich glaube, dass das schon ein ganz zentraler Moment ist. Und dann, im Fall auch Priester zuhören, dann möchte ich noch eins sagen. Wenn der Priester das sagt, der Herr sei mit euch, und der in der einen Hand zwei Bücher hat und in der anderen Hand noch ein Ringbuch hat und dann die Arme ein bisschen auseinander tut, dann spricht dieses Zeichen nicht besonders. Sondern wenn Christus am Kreuz seine Arme ausbreitet und damit für uns das Heil erwirkt, dann ist auch, wenn der Priester die Arme ausbreitet, muss durch ihn hindurch diese Gnade der Vergegenwärtigung Gottes strömen. Und da kann man weder Buch noch irgendwas in der Hand haben, sondern auch der Priester muss einüben, zuzutrauen, dass durch ihn und auch bereit sein, dass aus seinem Herzen quasi diese Gnade der Gegenwart Gottes ausströmen kann. Da merke ich oft auch, ich habe einen nicht praktizierenden Agnostikerfreund, so nennt er sich, und mit dem gehe ich manchmal in Gottesdienst und der sagt mir, schau mal, was macht denn der da? Und fragt, was macht denn der da? Und das hilft mir dann manchmal auch selber zu reflektieren, wie sind durch die Zeichen, die der Priester tut, wie glaubwürdig ist da etwas, was der tut? Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen, gerade auch junge Menschen, sehr deutlich spüren. Ist da ein Funktionsträger, der Funktionen hantiert? Und dann sagen sie zu Recht, das kann jeder. Oder ist da einer, der wirklich in diesem Moment seines priesterlichen Handelns wirklich geistlich geschehen lässt, was Christus durch ihn wirken lassen möchte? Wirken möchte, nicht nur lassen, sondern er möchte durch den Priester wirken. Ja. Das erlebe ich aber auch, das sage ich jetzt nicht nur den Priestern, sondern das sage ich jetzt auch den Gläubigen. Wenn es von den Gläubigen keiner erwartet, keiner abnimmt, dann ist das, wie Jesus im Evangelium sagt, wenn er in eine Stadt kommt und den Menschen Frieden wünscht und sie ihn nicht aufnehmen, dann schüttelt er den Staub, auswischen, das sind zwei Geschichten, die ich immer wieder durcheinander bringe, wünscht diesem Haus Frieden, und wenn der Mann in diesem Haus diesen Frieden nicht annimmt, dann wird er wieder zu euch kommen und nehmt ihn mit und zieht weiter. Ja, also auch da merke ich, das merke ich zum Beispiel bei Predigten, da kann ich nach drei Sätzen manchmal aufhören, weil ich denke, es hat keinen Wert, es hört gar keiner zu. Ja, ich erlebe aber auch Predigten, wo Menschen da sind, die wirklich von Gott her wissen wollen, Herr, sag's mir jetzt, und dann auch einen Dinge sagen lassen, die man vorher nicht vorbereitet hat. Ja. Und daher ist diese schöne Tradition, dass man vor der Predigt ein Heiliggeistlied singt. Das gibt es in manchen Gegenden. auch nochmal dieses Bewusstsein, jetzt müssen wir beten, dass es wirklich ein Geschehen des Heiligen Geistes sein kann, sowohl, dass der durchlässig ist, dass er das sagt, was er sagen soll, aber dass wir auch empfangsfähig sind oder geradezu das aus ihm heraussaugen, was der Heilige Geist uns sagen will. Ja. Daher könnte man keck sagen, es gibt keine schlechten Predigen, sondern es gibt nur, dass du dich mit dem Herrn nicht so vernetzt hast, dass du das für dich mitnehmen kannst, was jetzt für dich auch wichtig ist. Das kann man auch in einer schlechten Predigt erstaunlicherweise Sachen manchmal für sich mitnehmen, und wenn es nur eine Geduldsübung ist. Das gibt es ja auch mal. Der Herr sei mit euch, also dieses Bewusstsein, ja, diese Zusage, Gott ist mit dir, könnte letztendlich jede Einsamkeitsdepression lösen, wenn wir uns bewusst machen, das ist wirklich Wahrheit. Ja. Gott ist mit mir. Das ist diese Zusage. Und eben nicht nur in diesen 45 oder 50 oder 120 Minuten langen Messen, sondern es ist diese Zusage auch schon in der Taufe, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. Das wäre also schon, wenn wir das in diesen Tagen für uns verinnerlichen oder annehmen, dann wäre das schon ganz viel. Ja, der Herr sei mit euch. Oder wie wir dann auch manchmal in unterschiedlicher Form sagen können, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Da gibt es verschiedene Formen, die das Messbuch anbietet, die da genannt werden können. Es ist also praktisch die Eröffnungsfeier, dieses Jetzt werden wir gleichsam dem Gastgeber vorgestellt und der freut sich, dass du da bist. Ich war mal sehr vornehm eingeladen, als Student noch. Und ich kannte mich in diesen Gepflogenheiten vornehmer Häuser nicht so ganz gut aus. Ich komme also eine Treppe, große Treppe hoch, und da steht oben ein Herr im weißen Jackett. Das kannte ich aber nur, Männer in weißen Jacketts aus einem Hotel in Ulm, und dachte, das ist ein Kellner. Und laufe freundlich nickend, ich kannte den Gastgeber auch nicht, freundlich nickend an diesem Kellner quasi vorbei und gehe also in diesen großen Festsaal hinein und frage irgendjemand, du sag mal, wo ist eigentlich der Hausherr? Ich habe den noch gar nicht gesehen, die Dame des Hauses war glaube ich gar nicht da oder ich weiß ich gar nicht mehr. Und der steht doch da draußen und begrüßt alle. Und das ist mir vorbeigegangen. Und so ist es, glaube ich, wenn wir in die Messe auch gehen. Ja, dass da der Herr sich freut und dasteht und kommt und wir sagen, schon recht, aber jetzt sitzt sie auf meinem Bank, war nie da, also das geht doch gar nicht, es ist schon wieder, das war das letzte Mal auch schon, dass sie mir meinen Platz weggenommen hat und wir sind beschäftigt mit irgendwelchen ganz wesentlichen Dingen, aber lassen uns von dem Gastgeber nicht begrüßen, ja, und grüßen ihn auch nicht. Ja, wir laufen an ihm vorbei. Und das kann in der Tat passieren, dass wir in der Messe waren und eigentlich an Christus vorbeilaufen. Dieses Bewusstsein, liebe Zuhörer zu Hause und hier, dass Gott sich freut, dass du da bist. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wir dürfen da dabei sein. Wir sprechen ja vom Hochzeitsmahl, vom himmlischen Hochzeitsmahl. Und es ist ja in der Tat so, das geschieht auch in dieser Heiligen Messe, dieser Erneuerung des himmlischen Bundes, des Bundes Gottes und des Menschen. Ja. Und deswegen können wir zumindest innerlich unser hochzeitliches Gewand tragen und beziehungsweise, und jetzt kommen wir noch auf einen der letzten Dinge, die ich heute Nachmittag sage, die ich aber für kostbar halte. wenn wir kein hochzeitliches Gewand haben, das ist ja die Geschichte von dem Hochzeitsgewand, das mich früher immer gestört hat, dass der rausgeschmissen wurde, der kein Hochzeitsgewand anhatte, aber der traut dem Einladenden nicht zu, dass er ihm auch noch dieses reicht. Ja? Und zwar, die heilige Liturgie hat ja vorgesehen, dass nach der Begrüßung und der Eröffnung der heiligen Messe das Schuldbekenntnis kommt. Und das Schuldbekenntnis scheint mir eigentlich eines der genialsten Erfindungen zu sein, die es in der Kirche und in der Liturgie gibt. Wir tun es nur leider runterrattern wie ein Dreschflegel, deswegen funktioniert es nicht so ganz gut. Aber von der Theorie her, was geschieht? Das sind also Menschen aller Klassen, Schichten, Nationen, aller Fähigkeiten, unterschiedliche schöne Hochzeitsgewänder zu tragen, Sünder. Und da sagen alle gemeinsam, ich bekenne Gott dem Allmächtigen und wem noch? Allen Brüdern und Schwestern, die jetzt hier da sind. Vielleicht könnten wir mal morgen, wenn das Radio nicht dabei ist, uns überlegen, ob jeder Einzelne mal vor unsere Gruppe hinsteht und sagt, ich habe gesündigt und möchte euch um Verzeihung bitten. Was das mit uns machen würde. Ich würde fragen, wer möchte der Erste sein? Ja, würde sich wahrscheinlich kaum jemand melden, außer jemand, der gerne Harakiri macht oder so. Ja, also da passiert etwas ganz Eigenartiges. Da sagen Menschen voreinander, wir haben gesündigt. Was sie sonst häufig abstreiten würden, weil sie eigentlich sagen, oh, Sünde haben wir ja keine miteinander nichts und wir machen da eigentlich nichts Schlimmes und ich schwätze mit keinem und mit meinen Nachbarn habe ich schon ganz lange nicht mehr gesprochen, mit meiner Familie auch nicht. Also ich habe gar keine Sünden, weil ich habe mit niemand was. Ja? Also da passiert, dass wir voreinander sagen, ich bekenne, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Und da kann also, was weiß ich, der Papst sitzen, der Bundespräsident sitzen, der König von China sitzen oder wer auch immer, der Pfarrer und das kleine Kind und der Reiche und der Arme. Und wir sagen, wir haben gesündigt vor Gott und bekennen das voreinander. Das wäre ja ein unglaubliches Ereignis, wenn wir das so verinnerlichen würden, dass wir erleben, es kann sich kein einziger in der Messe besser oder schlechter als ein anderer fühlen. Ja. Weil wir damit sagen, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Und ich kann nicht bewerten, ob du mir Dreck am Stecken hast oder ich mir Dreck am Stecken habe, sondern wir können nur sagen, sagen es gemeinsam und einander. Das ist eine unglaubliche Art der Freiheit auch. Ja? Und darum pflege ich das Schuldbekenntnis auch, ich würde es nur manchmal gerne noch mehr bremsend, dass es wirklich bewusster werden kann. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie stehen vor 500 Leuten und sagen denen auch, der eine ist Ihr Arbeitgeber, der andere ist ein Kind, der dritte ist Ihr Nachbar, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken und da wissen Sie im Normalfall auch, was Sie getan haben. Und keiner sagt, boah, was hast denn du gemacht? Also du bist ein Sünder, pfui. Sondern es sagt jeder, ich habe es auch getan. Da ist also in einem Federbusch, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Petersdom anschauen, 60.000 Leute drin sind, Papst, Kardinäle, Bischöfe, einfache Priester, nette Leute von überall her aus der ganzen Welt. Und da ist mit einem Satz, ist keiner mehr oder weniger schlechter als der andere. Das ist doch unglaublich beeindruckend und genial, dass wir das so erleben dürfen, dass wir das uns bewusst machen. Und das möchte ich euch besonders heute an diesem Tag auch noch mit auf den Weg geben, dieses bewusst sich auch nochmal anzuschauen, was es heißt, dass es da zum Beispiel auch als erstes heißt, ich habe Gutes unterlassen. Morgen Nachmittag haben wir ja den Beichtnachmittag und da wäre es zum Beispiel auch, ich habe selten in der Beichte erlebe ich, dass Menschen sagen, das und das Gute habe ich unterlassen. Das möchte ich bekennen, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, einfach mal zu schauen, was bietet mir der Herr am Tag eigentlich an vielen positiven Möglichkeiten an, wo ich Gutes tun könnte und ich zu bequem, zu müde, zu genannt, zu was weiß ich bin und es nicht tue. Ja. Also zuerst auf das Gute zu schauen, auch bei der Beichtvorbereitung, das machen wir morgen dann noch, auch da zuerst zu schauen, mit was bin ich beschenkt worden und das Gute wahrzunehmen, um dann erst das andere anzuschauen. Ich habe gesündigt, ja wie, Werke in den seltensten Fällen. Worten schon häufiger, Gedanke oft. Ja, dass wenn jetzt zu mir einer sagt, ja, wissen Sie, ich habe noch nie einen umgebracht, ich habe noch nie einen Ehebruch begangen und noch nie schwer gestohlen, also habe ich keine Sünden, dann frage ich, wie denken Sie über sich selber nach? Wie klein und mickrig fühlen Sie sich? Wie enttäuscht sind Sie vom Leben? All diese Festlegungen, die wir dann oftmals auch haben. Ja? Aber das dann morgen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ich war's. Es war nicht die Oma schuld oder der alkoholisierte Vater oder die übereifrige Mutter, der Lehrer oder sonst irgendwas. Ich war's. Das ist ein Thema Verantwortung. Ja? Ich bin bereit, Verantwortung für mein Leben zu nehmen. Ich sage immer, man kann mit 15 sagen, meine Mutter ist blöd und die ist schuld. Man kann es noch mit 25 sagen. Aber wer es mit 50 immer noch sagt, meine Eltern sind schuld, dass ich so bin, frage ich, wann fängst du an zu leben und dein Leben in die Hand zu nehmen? Ja. Und drum sagen wir hier, ich war's. Also durch meine Schuld. Wir könnten auch sagen, ich bin die Ursache. Ja. Niemand anderes. Weil in dem Moment, wo wir sagen, ja, aber der hat doch da angefangen und der hat es doch immer schon gemacht und das habe ich gerade anders können, dann sagen wir, der ist schuld und ich bin ein armes Tier. Ja. Aber hier werden plötzlich Menschen zusammengeführt, die mit erhobenen Hauptes ihre Schwächen eingestehen können, um sie bei Gott abzugeben. Ich kann ja nur was abgeben, wenn ich es mir auch eingestehe. Wenn ich sage, das ist bei mir so. Ja, also wenn Sie zum Doktor gehen und sagen, Herr Doktor, untersuchen Sie mal, und er sagt, haben Sie Schmerzen? Nee, sage ich Ihnen nicht, müssen Sie rausfinden, dann wird es schwierig für den. Ja, dann drückt er vielleicht bei Ihnen ein bisschen drauf, wenn Sie Aua schreien, dann sagen Sie, Doktor, ich schuld, mir tut's weh. Aber so, also Sie kennen's. Und jetzt kommt dann bei diesem Schuldbekenntnis, darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Eigentlich müssten wir, das versuche ich immer wieder mal selber einzuüben, bei diesem euch allen Brüdern und Schwestern bekenne ich das und betet für mich, dass wir uns da eigentlich anschauen müssten. Wir müssen nicht beim Friedensgruß fremden Menschen sagen, der Friede sei mit dir, mit dem habe ich ja gar nichts, sondern wir müssen in der Tat eigentlich in dem Moment uns rechts und links anschauen und sagen, wir sind die gleichen, bete du für mich. Und das wäre auch großartig. Ja? Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie so Ihre Kinder erziehen können, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Schlimm ist es, wenn man die Fehler verleugnet oder sie behält und plötzlich ein Recht auf den Fehler einfordert, anstatt zu sagen, ich habe Fehler gemacht. Die hat Christus am Kreuz schon bereits gelöst. Ich gebe sie ihm, jetzt sind sie seine. Jetzt muss er gucken, was er damit macht. Ich kann wieder neu anfangen. Ja. Also da zu entdecken, dass sowohl das Sakrament der Versöhnung als auch dieser Teil der Heiligen Messe uns groß und stark machen will, weil wir Verantwortung über unser Leben wahrnehmen und in die Wahrheit eingeführt werden. Die Messe hilft uns also, wahrhaftig zu werden. Und drum braucht's eben tatsächlich Zeit. Wir müssten eigentlich da dann auf den Gong hauen und sagen, jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, mal drüber nachzudenken, was es ist. Aber die Liturgie geht eben davon aus, dass du es vorher schon gemacht hast und es dann da mitbringst. Das ist der Punkt, ja. Die Liturgie ist nicht der Meditationsort, wo wir in Ruhe nachdenken können. Die Liturgie geht aus davon, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Also diese Freiheit, und dann heißt es zum Schluss, der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Es passiert in der Messe, die Messe ist auch sündenvergebend und weist uns das Ziel unseres Lebens auf, das ewige Leben. Also daher merken wir schon, mit den ersten zwei Geschichten, die in der Heiligen Messe passieren, wird der Mensch plötzlich in einen ganz anderen Zustand versetzt, nämlich, dass er einübt, wahrhaftig, frei, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Und dort, wo wir Fehler eingestehen, wir deswegen nicht mickrige, nichtsnutzige Leute sind, die sich nicht auf die Straße trauen dürfen, sondern dass wir Menschen sind, die mit erhobenen Hauptes sagen, Gott, dem habe ich es übergeben, der wird es zum Guten führen. Ich lade Sie zum abschließenden Gebet ein. Jesus, du bist mit uns. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ganze Bewegung der göttlichen Liebe fließt über. Und diesen Überfluss dieser innergöttlichen Liebe schenkt ihr uns. Und die Sehnsucht ist, dass jeder Mensch aus dieser Liebe herausleben kann. Herr, verzeih, wenn wir das dir oft nicht zugetraut haben, wenn wir oft gedacht haben, dass du nicht bei uns bist, wenn wir gedacht haben, anderen hilft er mir aber nicht. Herr, und verzeih, wenn wir dir nicht zugetraut haben, dass du alles dran setzt, dass wir heil werden, dass wir ewiges Leben haben, dass wir einen inneren Frieden haben. Wenn du uns einlädst, das Kreuz auf uns zu nehmen, dann sagst du, dass wir nicht einfach happy werden. Dann zeigst du uns auch, dass du nicht einfach all das erfüllen kannst, was unsere Wünsche sind, weil sie häufig nicht auf das ewige Leben hingerichtet sind, sondern du hilfst uns, dass wir heil werden können, dass wir Frieden finden können, dass wir das Ziel unseres Lebens finden können. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du dir all das nicht nur ausgedacht hast, sondern dass du es mit deinem Leben uns beschenkst, dass wir hineingenommen sind in göttliches Leben. Dass wir in der Liturgie erleben dürfen, dass wir schon im Vorhof des Himmels sind und an deiner Liturgie teilhaben dürfen. Dass wir da verkosten dürfen, dass göttliches Leben sich nach uns sehnt und mit uns vereinigt. Herr, so bitten wir dich jetzt, dass all diese Verzweiflung über unsere Schuld und unser vermeintliches Kleinsein, über all das, wo wir uns mit anderen vergleichen, wo wir neidisch oder eifersüchtig sind, wo wir uns festgelegt haben, dass es bei uns immer so ist und noch nie anders war. All das bringen wir dir jetzt und bitten dich, dass du es wandeln und heiligen kannst, dass du es durchdringst mit deiner Gnade. Mach uns frei, dass wir wirklich erwachsene, verantwortungsbewusste Menschen sind, die in Freiheit immer mehr leben können. Dass wir uns nicht fürchten vor dem, was die anderen denken, sondern dass wir mit großer Unbefangenheit vor dich hintreten können, um aus deiner Gnade heraus, aus deiner Liebe heraus zu schöpfen und somit wieder neu anfangen zu können. Herr, du verlierst die Geduld mit uns Menschen nicht. Du schreibst uns nicht ab, du produzierst uns nicht auf Halde, sondern du schenkst uns immer wieder neu diese Erneuerung des Bundes mit uns Menschen, was du in der Zeugung unserer Eltern und in der Taufe uns geschenkt hast, erneuerst du durch dein Erlösungswerk am Kreuz und deine Auferstehung immer wieder neu in der Heiligen Messe. Und da vereinigst du dich durch dein Wort und durch dein Leib mit uns. So können wir spüren und hören, dass wir dir wichtig sind. Lass es uns erkennen, lass es uns annehmen, lass uns bereit sein, dass du in der Messe zu mir sprichst, dass die Messe zum Heil für mich persönlich ist, dass du in mir Heilung schenken willst an Leib, Seele und Geist. Und gib uns die Gnade, dass wir da uns wirklich in rechter Weise vorbereiten können, darauf einlassen können, uns auch in der Heiligen Messe hingeben können, dass wir aus der Heiligen Messe heraus die Kraft haben, unseren Alltag zu leben, dass unser Alltag durchdrungen wird, dass wir Menschen der Hingabe, der Wandlung sein können, um somit all das, was wir im Alltag erleben, auch mit hinein in die Heilige Messe bringen können. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul, segne und behüte, heile und heilige euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Vollzug dessen, was wir jetzt auch gerade gehört haben, treffen wir uns heute Abend zum Gebetsabend in der Kapelle. Und da lade ich euch ein, dass ihr diese Zeit jetzt bis dahin nutzt, dass ihr da vielleicht ganz bewusst diese Gedanken euch nochmal wiederholt und auch bereit seid zu sagen, ja Herr, ich glaube, dass du da bist und ich glaube, dass du für mich da bist. Danke, dass du für mich da bist. Das könnten Sie immer wiederholen, wenn es Ihnen langweilig ist.